Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Wir starten einfach wirklich jetzt rein, oder?
Ja, voll. Hallo.
Let's go.
Super. Also, eine neue Folge. Wir haben Maria Reich zu Gast. Wir nehmen seit langer Zeit das erste Mal wieder remote auf. Das heißt, sind wir nervös, Kibo?
Na, es ist viel angenehmer, weil wir eigentlich irgendwie, also viel angenehmer ist jetzt übertrieben, aber ich fühle mich sehr, es ist sehr intim gerade. Es fühlt sich so, als wäre nur ich mit Christian da und die Maria ist die Stimme, die im Hintergrund so in mein Ohr flüstert.
Maria, sag was, sag jetzt ganz viel.
Hallo.
Ja, ein bisschen wie wenn man mit einer Freundin telefoniert oder so, ne?
Ja,
so nah dran.
Ja, du bist echt nahe dran jetzt da, weil ich mich so nur auf den Sound konzentrieren muss. Und ich glaube, ich merke dann schnell, wenn irgendwas unstimmig ist, weil so schauen wir dann, ob du irgendwie vielleicht die Mimik oder so verziehst und so muss ich echt, passend aber, dass wir dich als Gästin haben heute, weil es ja sehr viel um Ton und so und Geräusche und so geht, oder?
So Dinge, von denen wir mehr wissen wollen.
Wo wir die Ohren brauchen.
Naja, ich versuche eine Introduction zu stemmen, die sehr kurz sein soll, das ist das Ziel, aber dich trotzdem nicht total verfehlt. Das heißt, bitte nachher korrigieren.
Alles klar.
Wir haben mit der Maria Reich, eine Komponistin, eine Musikerin zu Gast. Wir haben auch eine Mutter zu Gast, die auch im Kontext von Musik und Musikwelt eine Stimme hat. Und wir haben auch eine Schriftstellerin und Lyrikerin hier. Und ich möchte von deiner Webseite etwas vorlesen, was mich total berührt hat. Her sound is fearless, magnetic and deeply human. Maria Reich doesn't just play the violin, she reinvents it every time she touches the bow. Also, wow. Danke, dass du da bist, Maria.
Danke für die Einladung.
Dass du dort bist. ich möchte eine ganz bestimmte erste Frage stellen und bin sehr gespannt, wohin sie führt. Nämlich, was bedeutet für dich Stille?
Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Vor allem nach einem Tag, der um 6 Uhr morgens begonnen hat mit Kindergeschrei. Stille. Stille bedeutet auf jeden Fall für mich, glaube ich, erstmal was Positives. Ist sehr positiv besetzt für mich. Das bedeutet Ruhe, das bedeutet innehalten dürfen, nachhorchen dürfen, nachfühlen, was passiert ist, was man erlebt hat. Für all diese Dinge ist Stille ein sehr schöner Ort, würde ich sagen. Und ich kann Stille auch sehr genießen, obwohl ich ja sehr viel Musik mache beruflich. Ich glaube, irgendwann habe ich mich auch mal gefragt, ob das ein Widerspruch ist. Aber ich glaube, es ist eigentlich etwas, was sich ergänzt. Also ich kann auftanken in Stille, ich kann meinen Gedanken nachhängen und im Prinzip ist das, glaube ich, ein Raum, aus dem dann wieder etwas Neues für mich erwachsen kann.
Du wohnst ja in Berlin, wie holst du dir da die Stille rein? Da ist ja sehr laut, könnte ich mir vorstellen.
Wir sind ein bisschen an den Stadtrand gezogen vor 2 Jahren, noch bevor unser Sohn auf die Welt kam. Und ich war auch sehr aufgeregt über diese Entscheidung, weil ich die Stadt auch liebe und weil ich in Berlin geboren bin. Und irgendwie diese Nähe zu Berlin. Also wir wohnen auch immer noch in Berlin, aber es fühlt sich manchmal schon nicht mehr so danach an, weil das hier so ein bisschen ruhiger ist. Genau, also es stand mir auch bevor irgendwie diese Entscheidung, aber ich habe sie wirklich nicht bereut, weil irgendwie gerade in diesem unglaublich dichten, intensiven Alltag mit Kind und Beruf und sowieso unterwegs sein für den Beruf, das irgendwie so total schön ist, auch in so eine Ruhe und Stille zurückzukehren.
Und hast du da einen Garten oder wenn du sagst Stadtrand? Oder?
Ja, wir können hier sogar einen Garten nutzen, genau.
Mhm. Und jetzt bist du gerade in welchem Zimmer? Kannst du es uns erklären oder so?
Damit ich das was ist lustig, weil ich vorhin noch kurz im Garten war und überlegt habe, ob ihr mir diese Frage stellt.
Und du sitzt im Abstellkammer.
Am Nein, das klingt nicht wie Abstellkammer. Das klingt irgendwie wie ein größerer Raum als das.
Ja, es ist tatsächlich, es gibt zwei Wohnungen an diesem Ort und ich bin geflüchtet in die obere Wohnung, wo manchmal sehr, sehr selten mein Onkel zu Gast ist, also der hier wohnt dann auch. Und sonst steht das hier leer und er lässt uns das offen. Das heißt, wenn wir irgendwie Stille brauchen, dann können wir uns hierhin verkrümeln. Und das ist sehr praktisch. Und hier bin ich weit entfernt jetzt von Alltagsgeräuschen und eventuellem Kindergeschrei.
Super. Mhm. Ich würde gern eigentlich direkt mit einer Art von Frage stellen, die wir immer recht zu Beginn haben, nämlich bezüglich der Sozialisierung, der Kindheit, der Jugend und ganz konkret, wie bist du zur Musik gekommen? War das irgendwie immer schon klar, dass das ein Leben mit oder in Musik wird? Oder hat sich das erst über Zufälligkeiten und Ausbildungen, die vielleicht nervig waren, ergeben? Oder wie war denn das?
Ja, also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo viele Musik gemacht haben, also meine Eltern haben Musik gemacht, meine Großeltern auch und die Urgroßeltern zum Teil auch. Und das heißt, es war irgendwie total normal, dass man Musik macht. Und ich habe dann auch sehr, sehr klein, wollte ich Geige lernen. Das hat eine Freundin in der Kita gelernt und dann wollte ich das auch lernen in so Suzuki-Gruppen, wo man dann so Gruppenunterricht hat und quasi so erste Schritte mit diesem Instrument hat. Und das waren sozusagen die allerersten Anfänge. Ich erinnere mich da auch ehrlich gesagt nicht so richtig dran, was auch ein bisschen speziell ist, weil ich sozusagen eigentlich keine Erinnerung habe ohne meine Geige. Also es klingt irgendwie ein bisschen krass, aber ich erinnere mich sozusagen nicht daran, nicht gespielt zu haben. Ich habe irgendwie immer gespielt und für mich war es auch ein Spiel. Also ich glaube, meine Eltern sind sehr spielerisch damit umgegangen. Das war irgendwie klar, dass das was ist, was Freude macht, was natürlich ist, dass man es macht, was irgendwie immer passiert im Alltag. Und so habe ich das irgendwie mitbekommen.
Was haben die gemacht für Musik? Also, weil das so spielerisch war?
Also, mein Vater hat Jazz-Klavier gespielt, meine Mutter hat Jazzgesang studiert und arbeitet auch vor allem als Pädagogin. Also auch sehr, sehr improvisatorischer Zugang zu Musik und diese ja klassische Ausbildung, die man dann oft beginnt, wenn man ein Streichinstrument lernt. Ich habe dann Geige gelernt, meine Schwester hat Cello gelernt. Das war eigentlich meinen Eltern auch relativ neu, die steckten da nicht so sehr drin. Also die hatten eher diesen Bandkontext und irgendwie, ja, zu Hause lief Jazz und nicht Klassik bei uns. Und da sind dann meine Schwester und ich irgendwie so sehr reingewachsen. Und ich glaube, dass ich mich da drin so gesehen habe. Also ich weiß, in der Grundschule hatte ich andere Berufswünsche. Da wollte ich wollte tatsächlich Schriftstellerin werden oder Detektivin. Genau, hatte auch meinen Detektivclub und so. Und ich glaube, so mit 11, 12 fing es an, dass ich irgendwie in so einem ganz anderen Kontext dann auch musikalisch unterwegs war. Da ging es dann plötzlich um Wettbewerbe, ging auch viel um Vergleich und irgendwie um Leistung in Bezug auf Musik. Ich glaube, davor war ich davon so ein bisschen behütet.
Weil die Leute gemerkt haben, dass du gut bist in dem, was du machst? Oder warum muss man dann zum Beispiel zu Wettbewerben?
Ja, gute Frage. Ich frage mich das eh, warum man dahin muss. Aber ich glaube, die Tendenz vor allem, ja, irgendwie in dieser Musikausbildung ist schon dann Schüler und Schülerinnen, die irgendwie gut vorankommen und irgendwie gut für ihr Alter sind oder irgendwie so, dann in solche Wettbewerbe zu schicken. Sowas wie in Deutschland ist dann Jugendmusiziert oder ja, so ähnliche Sachen, wo wirklich viele, viele Jugendliche und auch schon Kinder dran teilnehmen. Und ich bin dann da irgendwie auch drin gelandet und das war, glaube ich, so parallel dazu, dass ich gemerkt habe, da kam so eine andere Ernsthaftigkeit dazu. Und die war auch erstmal gar nicht schlecht. Die war, glaube ich, auch sehr, hat sich so ein bisschen erwachsen angefühlt, da so mein eigenes Ding zu verfolgen. Und ist ja auch was man dann so sehr leidenschaftlich verfolgt. Also wo man irgendwie täglich sich dem widmet und übt und einfach so eine Hingabe zum Instrument auch entwickelt. Und das habe ich auf jeden Fall auch so erlebt in der Zeit. Und irgendwann war mir das so ein Graus, diese Wettbewerbswelt. Das hat sich auch so sehr verschärft. Also ich war dann auch noch Jungstudentin in Berlin, also zu einer Nachwuchsförderung für Leute, die noch nicht studieren, aber schon dann in diesem professoralen Umfeld Unterricht bekommen, umsonst als Förderung und sowas. Und ich konnte natürlich einerseits darüber viel lernen und andererseits hat es unglaublich viel Druck auch auf die Musik gelegt für mich. Und ich glaube, in der Zeit, als ich dann quasi entscheiden musste, was studiere ich, und mein Wunsch war eigentlich immer, ich studiere Musik. Also das hatte ich dann irgendwie mit 12 oder 13, habe ich dann gedacht, das will ich auch. Und ist dann auch natürlich so ein ganz diffuser Wunsch in der Zeit. Ich weiß auch gar nicht so genau, was man sich da eigentlich wünscht. Aber ich wollte auf jeden Fall diesen Weg gehen und fiel das so zusammen. Also Abitur fiel dann zusammen eigentlich mit so einer großen Krise in dieser Welt, würde ich sagen. Also in dieser klassischen Musikwelt für mich. Und eigentlich bis zu so einem Grad, dass ich nicht mehr wusste, warum ich das die ganze Zeit wollte. Und es war unglaublich schmerzhaft, weil das was war, was ich immer wollte. Also ich hatte ganz viel Lust zu spielen und ich hatte viel Freude dabei und plötzlich war das weg und eigentlich blieb nur so ein großes Fragezeichen, was ich damit jetzt anstelle, weil sozusagen auch dieser Weg, den ich immer beschreiten wollte, plötzlich gar nicht mehr so sicher war. Und es war, glaube ich, ein sehr großer Wendepunkt für mich. Und ja, der hat mich dann irgendwie dazu gebracht, erstmal ganz andere Wege zu gehen. Und ich glaube aus heutiger Perspektive auch, dass das sehr, sehr gut war. Und ich weiß auch nicht, ob ich noch, ich weiß, dass ich nicht diesen Weg gegangen wäre, wenn ich diese Umwege oder diese anderen Wege nicht beschritten hätte. Also ich bin dann erstmal abgehauen. Ich wollte irgendwie ganz weit weg von zu Hause, also für damalige Verhältnisse weit weg, und bin dann nach Paris gegangen für mehrere Monate und wollte Französisch lernen. Und dann habe ich da irgendwie so ganze Welten so für mich entdeckt und habe gedacht, Mensch, ich kann ja auch was ganz anderes studieren. Und so nahm das dann irgendwie alles seinen Lauf. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt meinen ganzen Lebenslauf noch
Ich wollte tatsächlich noch mal kurz zu einem der ersten Dinge zurückspringen. Ja. Wir kommen wieder hierher. Wir setzen uns eine Marke, das dürfen wir jetzt nicht vergessen.
Paris, ich merke es mir.
Gut, ja, ich glaube, die Kebo hat zu Paris einiges zu sagen.
Ich liebe Paris, verstehst du?
Verstehe ich.
Ich wollte fragen, du hast die Worte habe ich jetzt mir nicht gemerkt, aber so, es hat so nach einem Leben geklungen, das immer schon mit der Geige war. Und die Geige ist aber doch gerade für kleine Kinder ein, hätte ich gesagt, unendlich schwieriges Instrument, weil es nicht so ist, wie quasi jeder kann sich ans Klavier setzen und einfach mal drauf klimpern. Und das ist zwar dann vielleicht musikalisch für die meisten Leute nicht so spannend, aber es kommt schon viel raus. Ne? Und bei der Geige brauche ich sofort diese Koordinationskompetenz zwischen den beiden Händen, aber nicht nur das, sondern auch noch die Finger. Und da ist aber auch der Hals ist so eng, dass es viel mehr Genauigkeit braucht als zum Beispiel bei einem Kontrabass oder als bei einer Gitarre. Das heißt, ich würde gerne wissen, also ich habe da diese große Fantasie gehabt, während du erzählt hast, ich glaube, deswegen muss ich dem jetzt Raum geben, ob das vielleicht tatsächlich so das von mir so erhoffte Leben mit Musik gewesen sein könnte, dass abseits von Noten ein Instrument gelernt hat. Oder ob das nicht so war.
Doch, das war so, weil das auch die Philosophie von diesem Kinderunterricht, der sich nach der Suzuki-Methode ist. Das ist quasi die Philosophie, diese Musik zu lernen wie eine Muttersprache. Und die Muttersprache lernt man ja nicht nach Text, sondern eben nach Gehör. Das ist sozusagen, das formuliert er, glaube ich, irgendwo. Und das macht natürlich für kleine Kinder auch total Sinn. Also es ist ja viel intuitiver über Nachmachen, über Singen, über Zeigen und Beobachten zu lernen, als darüber ein Notensystem zu lernen und das dann wieder zu übersetzen. Das ist ja eigentlich total der Umweg.
Ja, ich kannte diese Methode nicht, deswegen tatsächlich was ganz Tolles gelernt heute. Ja. Bei mir können wir es damit auch lassen. Und also Philipp Jingle, bitte, die Folge ist wieder aus.
Suzuki-Methode, oder was?
Ja. Ich dachte immer, man lernt ja auch nicht sprechen, indem man Geschichten liest, sondern man spricht. Ja.
Ganz genau.
Na, du hast es eh perfekt benannt. Es stört mich. Ich fühle mich persönlich gestört.
Ja, ich verstehe das und ich glaube, sorry, ich wollte noch kurz was hinzufügen und zwar, was ich aus heutiger Perspektive noch denke, also man lernt dort so, das gibt so Bücher, da sind auch Noten, aber die lernen die Kinder halt erstmal nicht nach den Noten, sondern die sind dann für die Eltern da und sowas. Und eigentlich ist ja aber, würde ich sagen, der musikalische Ursprung, wie eben beim Reden, das Improvisieren und auch nicht unbedingt das Lieder nachspielen, sondern selber spielen. Und das ist nicht Teil der Methode, würde ich sagen. Und das ist trotzdem was, wo ich aus heutiger Sicht und jetzt, nachdem mich Improvisation viele, viele Jahre lang einfach sehr, sehr beschäftigt hat, was ich noch so hinzufügen möchte eigentlich, weil dieses Verspielte und das ist vielleicht für die Erwachsenen noch nicht klingt wie ein Lied, aber dass man ausprobieren darf, wie Klang entsteht auf dem Instrument. Das ist eigentlich die Qualität von Spiel, also Spiel im besten Sinne, die einem diese Welt des Instruments eröffnet. Und ich glaube, das ist auch was, was man immer wieder sucht, auch wenn man Profi ist, weil man über die Grenzen des eigenen Könnens und des Instrumentes, so wie man es kennt, hinauswachsen möchte. Und das, was einen dahin bringt, ist eben Spiel. Also ja. Spiel mit dem Material, Spiel mit den eigenen Grenzen. Und das ist ja eigentlich das, was Kinder die ganze Zeit machen.
Ja, und persönlicher Ausdruck will ja inhärent nicht limitiert sein. So ist mir auch egal, dass da Tasten sind, ich will da reingreifen oder was auch immer. Also.
Ja, bin fast ein bisschen eifersüchtig, dass du diese Methode so gelernt hast, weil wenn ich mich daran erinnere, wie ich quasi gesungen habe oder so. Das war immer so akkurat und dann einmal so ein bisschen stief und so. Und oder es ist alles immer so, so muss es sein. Mhm. Und ich habe Gitarre gelernt, aber ich habe das überhaupt nicht gefühlt, weißt? Also ich habe immer nur nach Noten gezupft.
Weil es ja nie darum ging.
Ja, und das ist, ich habe das immer ganz, ganz spannend gefunden, wie Leute überhaupt improvisieren können. Wie ist das möglich? Weil für mich war das so, es ist noch immer voll unvorstellbar für mich, dass das geht. Wie, ich habe mir dann immer gedacht, stellt euch ihr dann so Noten vor und dann seht ihr dann noch irgendwie so overspülen als im Kopf. Also wie ist der Kopf von jemandem, der improvisiert? Oder was muss das für ein Gefühl sein, zu improvisieren? Mhm. Weil das stelle ich mir wirklich schön vor, also dass man so frei ist und nicht so eingeschränkt in so ein Notensystem.
Ja, also verstehe ich. Ich liebe das auch sehr.
Ja. Bist du ein verspielter Mensch? Generell, kann man das so sagen?
Ich glaube, wenn ich mich sicher fühle.
Mhm. Wann fühlst du dich sicher?
Wenn ich umgeben bin von Menschen, denen ich vertraue.
Mhm. Ich wollte tatsächlich auch gerade fragen, ob du schon mal improvisieren musstest in einem Zustand, in einem getriggerten Zustand. Weil das wäre auch mein erstes Ding gewesen. Du kannst nicht spielerisch sein. Also man kann nicht spielerisch sein, wenn man
sich nicht wohlfühlt, gell? Na,
also wenn man nicht sich sicher fühlt. Ich glaube, Sicherheit ist das der Kontext.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, die Erfahrung machen natürlich alle, die das professionell machen, weil man nicht immer in seinem Flow-Zustand ist sozusagen. Und weil man auch manchmal Angst hat oder irgendwie gar nicht so richtig in Kontakt ist mit sich oder nicht richtig in Kontakt kommt mit der Welt, nicht in einen guten Modus kommt mit seinen MitspielerInnen. Und ich glaube, dass es von außen vielleicht gar nicht so oft so deutlich wird, aber für einen selbst gibt es da auf jeden Fall große Unterschiede im Erleben.
Macht es einen Unterschied, wie man sich mental fühlt? Also kann man dann zum Beispiel schlechter improvisieren, wenn man einen schlechten Tag hat? Ist das dann auch so? Oder ist es dann manchmal hilfreich sogar, weil man dann einfach trotzdem improvisiert, aber halt dann halt eher traurig oder so.
Also wir hätten gerne die Formel.
Wenn ich die hätte, dann wäre ich noch reicher, als mein Name vermuten
Gib
lässt.
Gib sie uns, vertrau uns. Wir sagen es niemand weiter.
Nee, ich glaube, das Schöne ist schon, dass man es eigentlich nicht weiß. Also ich habe auch Momente, wo ich auf die Bühne gehe und denke, oh, heute bin ich total müde oder irgendwie sowas. Und dann ist es ein wunderschönes Konzert, weil man zum Beispiel nicht so viel kontrollieren möchte, weil man gar nicht die Kapazitäten hat dafür oder sowas. Oder ja, oder man ist wütend oder auch sehr traurig. Also ich habe auch schon, ich erinnere mich auch an Aufnahmen, die ich gemacht habe, an denen ich eigentlich emotional sehr, sehr wund war, würde ich sagen. Und es waren zum Teil die allerschönsten Aufnahmen, die ich gemacht habe. Und vielleicht ist es auch sowas, dass sozusagen das der Zustand, also ob man gut drauf ist oder schlecht drauf ist, das führt nicht gleich zu guter oder schlechter Musik. Mhm. Das führt sicherlich zu anderen Farben und anderen Zugängen und vielleicht anderen Dingen, die man überwinden muss beim Spielen oder mit, an denen man sich reibt. Aber es gibt ja gar nicht gut und schlecht im Sinne von, dass es schlecht ist, dass man schlecht drauf ist.
Ich habe auch gerade gedacht, es wäre auch so krass, wenn man es jetzt wieder ummünzen auf Sprache, weil uns das allen eigentlich oder sehr vielen, den meisten von uns zur Verfügung steht, ne? Wenn man sagen würde, ah, du warst traurig, da konnte ja kein sinnvoller Satz rauskommen. Und wir wissen ja, allein in der Lyrik, ich meine, ist auch wieder vielleicht toxische Positivität, aber welch schöne Sätze dieser Schmerz der Welt schon kreiert hat.
Ja, absolut.
Ja, ich stelle mir es schon arg vor, wenn man dann zum Beispiel so auf der Bühne steht und dann lässt man sich ja so reinfallen in diese Emotion vielleicht auch, weil man ja was gibt dann, wenn man improvisiert, ob man dann nicht auch zum Beispiel manchmal zusammenbrechen kann, weißt? Also das ist so, dass man dann wirklich so ausbricht in Tränen oder so. Also ich kann das noch nicht so verstehen, wie man das so richtig kanalisiert. Oder passiert dir das auch auf der Bühne, dass du zum Beispiel dann einmal sehr emotional wirst, wenn du spielst selber?
Also ich glaube, was so schön sein kann, aber das ist auch wie bei anderen Tätigkeiten, glaube ich, ist überhaupt nicht der Musik nur eigen, ist, dass es so eine stark transformierende Kraft sein kann. Also, dass man mit etwas reingeht und mit was anderem rauskommt. Ich habe es zum Beispiel sehr gemerkt, also ich habe unseren Sohn zur Welt gebracht vor einem guten Jahr. Die Geburt war auf jeden Fall auch eine sehr krasse Erfahrung und ich habe dann im Dezember letzten Jahres, also viele, viele Monate später, einen freien Improvisations-Gig gespielt. Also es war vieles offen, nicht vorbestimmt sozusagen und mit sehr, sehr tollen Mitimprovisatoren. Und da gab es irgendwann einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe was anderes zu erzählen jetzt. Und ich habe was anderes erlebt und auch viel Schmerz und auch was sehr Gewaltiges, würde ich sagen. Aber ich kann damit arbeiten. Und im Sinne von, es darf sich verwandeln in mir durch Klang zum Beispiel. Und ja, entweder durch Klang auf der Bühne oder auch durch Klang in Worten, die so aus mir erwachsen dürfen. Und das finde ich total schön und ist auch was mich sehr bei der Musik hält, glaube ich, weil ja, es ist eigentlich so was Unbezahlbares, würde ich sagen. Also ich kann mir das nirgendwo kaufen, es kann auch niemand anders für mich machen und es ist so eine Erfahrung, in der ich eigene Dinge, die in mir sind, irgendwie verhandeln kann durch Klang und das macht was mit mir und das macht auch was mit den anderen. Und die wissen vielleicht gar nicht, natürlich wissen sie nicht, dass es dann irgendwie gerade in mir auch darum geht. Und trotzdem spüren sie es vielleicht doch, worum es am Ende geht. Und das ist irgendwie so eine wunderschön übersetzende Erfahrung, also eine übersetzende Qualität von Musik. Ja, beantwortet das ein bisschen deine Frage?
Ja, ich kann, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, wo du gerade stehst, weil wir und dein Erlebnis ein ähnliches womöglich teilen, dieses Gewaltige. Also ich bin auch vor kurzem Mutter geworden. Ja. Also ich verstehe das. Und seitdem ich Mutter bin, bin ich viel emotionaler. Also es hat irgendwo ein Gate geöffnet in mir, wo ich viel schneller weinen muss, aber jetzt nicht nur, also sicher aus Trauer auch manchmal, aber oft so das Positive ist so extrem, dass ich manchmal einfach nur so überwältigt bin von Gefühlen irgendwo. Und es ist so, ich finde das ja fast so powerful ist das irgendwo.
Ja.
Dass ich so eine neue Emotion da in mir, dass ich das jetzt da so kanalisieren kann oder so spüre, irgendwie fühle ich mich mehr alive.
Ja, das verstehe ich sehr gut.
Ja.
Ja, ich weiß auch noch, also Geburt ist ja auch irgendwie sowas, also wo so unglaublich vieles zusammenkommt und auch ist es auch so absurd, finde ich. Also ich habe dann gemerkt, als ich nach meiner Geburt in auf die Station geschoben wurde sozusagen, also nachdem ich gebärt habe und es war mitten in der Nacht und kam irgendwie eine Schwester zu mir und klar, die sind auch alle total unterbesetzt und unter Druck, irgendwie schnell viel zu machen. Und die kam dann irgendwie zu mir, ich war mit diesem Neugeborenen auf der Brust und sagte zu mir, wissen Sie, was die Anzeichen sind dafür, dass ein Säugetier, wollte ich gerade sagen, ein Kind an die Brust möchte? Und also es war mein erstes Kind, also ich konnte es mir so ein bisschen denken, aber natürlich wusste ich es nicht richtig, ich habe so gesagt, was ich wusste. Dann hat sie gesagt, ja, danke, okay, bitte hier unterschreiben. Und
oh Gott.
Und ich weiß nur, wie ich so da lag und so dachte, ah ja, es ist irgendwie so, also ich habe gerade ungefähr das Krasseste meines Lebens erlebt und ja. Ja, und jetzt clasht es so mit dem Alltag, mit dem, was für andere Menschen hier auf der Station Alltag ist. Und also ich weiß, dass ich sehr lange keine Sprache dafür hatte. Und das ist sehr untypisch für mich, weil ich gerne Sachen in Worte fasse. Und ich war aber wie sprachlos. Also ich war bestimmt, also wochenlang hatte ich irgendwie den Eindruck, dass meine Worte nicht reichen. Und zeigt mir auch im Rückblick nochmal, wie einschneidend so ein Erlebnis ist und eigentlich auch, wie wenig man darauf vorbereitet ist und vielleicht auch darauf vorbereitet sein kann, weil es eben so krass ist und so was Neues ist, was man einfach noch nie erlebt hat.
Ich finde, am Anfang habe ich die Worte noch ein bisschen besser gehabt wie jetzt. Jetzt habe ich sie, ich kann gar nicht mehr wirklich viel Worte darüber, also ich kann nicht mehr so viel darüber reden, weil es verblasst halt und das ist das, was jeder halt erzählt, weil der Körper oder die Natur fucking crazy ist, die wollen einfach haben, dass wir das vergessen.
Ja, genau. Stimmt.
Ja, aber hast du Sachen aufgeschrieben?
Ja, auch tatsächlich, weil es so ein sehr langer Ritt war bei mir und ich da sehr, sehr vieles für mich auch so verarbeiten musste, habe ich dann irgendwie, ich weiß nicht mehr so genau, wann das war, aber es war irgendwann noch im Wochenbett, als irgendwie Tag und Nacht noch eins waren und das irgendwann noch mehr so zur Oberfläche gekommen ist. Und dann habe ich gemerkt, ich muss schreiben. Und da sind auf jeden Fall ein paar Zeilen entstanden, aber ich habe auch unglaublich wenig geschrieben im Gegensatz zu sonst. Also sonst kann ich auch sehr viel loswerden, so überschreiben.
Was bedeutet Schreiben für dich?
Zuhören. Also mir zuhören. Auch dem Leben zuhören eigentlich. Ja, ich lerne etwas über mich, wenn ich schreibe. Also ich begegne mir auch darin und meistens bin ich irgendwie danach ein bisschen schlauer, wie es mir geht zum Beispiel oder ja, irgendetwas, was ich irgendwie sortieren wollte und eine Form finden wollte, findet eine Form oder Fragen werden zumindest klar und haben einen Ort. Ja.
Du wirkst so geerdet. Ich weiß nicht. Es ist so. Wenn ich dir so zuhöre, das ist so grounding, oder? Irgendwie, ich höre da so zu.
Das
ist so, die Stimme dazu. Oh.
Plus eins von mir dazu.
Der Christian schaut immer so selig.
Es fühlt sich eher so an wie sowas, was schon aufgenommen wurde und schon editiert wurde. Ja, ist halt auch, weil der Philipp da immer diesen tollen Sound macht, aber dann auch die Stimme von dir und dann sehen wir dich nicht, das haben wir nur die Stimme. Ganz so. Sonic-Fokus.
Aber ich verstehe nicht, wie man so werden kann wie du. Also das ist jetzt nur ein Eindruck, den ich jetzt habe, aber ist das Erziehung? Also oder?
Erziehung ist immer falsch. Man zieht wen irgendwo hin.
Okay.
Das war's nicht. Ich behaupte, das war's nicht.
Was? Nein, du wirkst sehr selbstbewusst und sicher und so bei dir und du bist so centered.
Also ich kann gerne die Projektion zerstören. Also
okay. Okay.
Genau, also ich bin genauso menschlich wie wir alle und ich weiß nicht, vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass ich mich gerne austausche über sowas und gerne auch spreche über solche Themen. Also mir macht es Spaß, darüber nachzudenken. Mir macht es auch Spaß, im Gespräch darüber zu sein. Mir macht es Spaß, Worte zu finden für Dinge, also Worte zu suchen und zu finden. Vielleicht ist das was dann so diesen Eindruck vermittelt. Natürlich denke ich darüber nach, wie ich nach außen wirke, nicht permanent, aber manchmal, und habe Zweifel, ob Dinge gelingen, die mir am Herzen liegen und die ich machen möchte. Also ich glaube, es gibt diese ganzen Seiten, also wie bei jedem Menschen, würde ich sagen, und die gibt es auch in mir. Und es ist natürlich auch eine spezielle Situation, wenn man auf eine Art nach außen tritt. Und ich kann euch tausende von Situationen erzählen, in denen ich unsicher war, verletzt war, enttäuscht war, nicht selbstbewusst war sozusagen. Aber es ist wirklich interessant, auch für mich als Feedback. Ich habe heute noch, ich plane gerade ein Crowdfunding für eine Albumproduktion, die im Herbst stattfinden wird. Und ich habe mit engen Freunden darüber gesprochen, mich ausgetauscht, gefragt, was sie von bestimmten Ideen halten und so weiter. Und dann eine sehr, sehr gute Freundin, die mich wirklich schon lange kennt, also ich glaube 22 Jahre, kann schon nicht mehr rechnen. Genau, Grüße an Laura Wallenfels. Die hat mir dann so ein paar sehr kritische Fragen gestellt zu dem Crowdfunding. Und ich habe gemerkt, dass das eine ganz sensible Phase gerade für mich ist, weil ich ja versuche, was aufzubauen und umzusetzen. Und dann immer versuche, so sehr Kontenance zu bewahren und irgendwie gut ihre Fragen zu beantworten und auch ihre Zweifel auszuräumen. Aber natürlich macht das auch was mit mir. Und dann habe ich ihr das heute auch gesagt. Wir hatten gestern das Gespräch, dann habe ich ihr heute eine Nachricht geschickt und habe gesagt, hey, ich merke irgendwie, ich brauche eigentlich, dass die Leute, die so nah an mir dran sind, daran glauben mit mir und dass die mir auch Mut machen. Und vielleicht wirklich irgendwie so sicher und stark, aber ich habe natürlich auch Angst, dass Sachen nicht klappen und dass mir irgendwas nicht gelingt. Und gerade deshalb ist es so mein Coping-Mechanismus, in meine Stärke zu gehen. Und das hatte sie mir auch gespiegelt, sagte dann, ah ja, du wirkst wirklich sehr selbstbewusst darin. Und da habe ich gedacht, ah ja, interessant, so sind die Menschen.
Ich finde das super toll. Ich wollte auch gleich eigentlich direkt reingehen. Wir haben da alle möglichen Fragen zu einem komplett anderen Themenblock, in dem wir aber schon mittendrin sind, nämlich ich weiß nicht, wie man es richtig benennt, so das Mama-Dasein und the funky music business.
Ja.
Wir haben gelesen, du hast dieses Mom-to-Mom 30 Minuten Musician Calls. Kannst du uns mal sagen, oder vor allem auch vielleicht den Zuhörenden, was ist denn das?
Ja, das ist eigentlich aus so einer, irgendwie schon auch aus einem spontanen Einfall geboren, weil ich irgendwie dachte, es ist unglaublich schwer, in diesem dichten Mama- oder Elternalltag sich auszutauschen mit anderen Müttern und die auch irgendwie aktiv sind beruflich in diesem musikalischen Bereich. Und ich habe aber total das Bedürfnis, weil ich natürlich wissen möchte, wie die bestimmte Sachen machen. Und dann sieht man immer mal wieder irgendwie bei Instagram im eigenen Netzwerk, ah ja, die fragt jetzt auch, wie macht ihr es, wenn ihr auf Tour geht und der Partner aber auch auf Tour ist oder irgendwie sowas. Und dann sammelt man da so ein paar Antworten. Und ich habe irgendwie gedacht, ach, dieses Insta-Frage-Modell ist so unglaublich unbefriedigend, weil man halt dann so zwei Worte erhält. Und es wäre doch so schön, sich wirklich darüber auszutauschen und irgendwie bisschen hinter die Kulissen bei den anderen zu schauen und sich auch zu helfen in diesen Fragen und vielleicht zu inspirieren mit Lösungen, die man selber findet, auch zu bestärken mit Schwierigkeiten, die es gibt. Und dadurch ist dann irgendwie dieses Format geboren und ich habe da dem so ein bisschen mehr eine Form gegeben. Und weil sich auch viele Mütter dann, also Mütter und Musikerinnen bei mir gemeldet haben und ich gemerkt habe, dass es super schön ist. Also meistens dauert es dann irgendwie doch ein bisschen länger als 30 Minuten und passt dann doch noch bei allen rein. Ich erfahre so viel und ja, es sind wirklich schöne Begegnungen, finde ich. Und ich habe das Gefühl, dass das genau das ist, was manchmal verloren geht. Also alle versinken in ihrem Alltag, in ihrem Balanceakt, alles irgendwie miteinander zu vereinen. Und man hat keine Zeit mehr für diese Art von Austausch oder nur mit den engen Freundinnen, wo man irgendwie weiß, wie es ist oder so. Und also ich gehe jetzt gerade nicht auf besonders viele Networking-Veranstaltungen oder sowas. Und da treffe ich natürlich auch keine anderen Mütter, weil die haben ja auch alle keine Zeit irgendwie. Und daher kam irgendwie der Gedanke und ich habe mittlerweile sechs Gespräche haben wir, glaube ich, geführt und ja, habe total Lust, das irgendwie zu etablieren als Format. Und wer weiß, ob ich das auch mal in einem öffentlicheren Kontext etabliere. Es wäre auch sehr schön, aber es verändert natürlich auch dann wahrscheinlich wieder das Gesprochene. Im Moment ist es einfach eine total schöne Plattform für mich, um andere Musikerinnen, die auch Mutter sind, zu treffen und diesen Austausch miteinander zu haben.
Wie schaut denn eigentlich gerade dein Alltag aus?
Immer anders, würde ich sagen. Also mein Partner und ich sind beide freischaffend. Das ist, würde ich sagen, ein super Vorteil für uns beide, um Equal Care zu ermöglichen. Also, dass wir uns beide kümmern, dass wir uns abwechseln, dass wir irgendwie flexibel sind mit unseren Jobs. Für mich ist das super, aber es ist natürlich auch eine Aufgabe, vor der man immer so erneut steht. Also unser Sohn ist bisher noch nicht in der Kita, kommt bald in die Kita in ein paar Monaten, wird sicherlich nochmal sehr, sehr viel verändern. Aber momentan juggeln wir sozusagen alles parallel und deswegen sind die Tage dementsprechend verschieden. Also wenn wir merken, einer muss irgendwie dringend mal wieder ausschlafen, dann hat das Priorität. Und wenn wir wissen, es ist eine Deadline, um eine Komposition abzugeben, ja, so, dann ist irgendwie wieder was anderes wichtiger und im Vordergrund. Nächste Woche fahren wir alle zusammen mit dem Trickster Orchestra, mit dem ich auch spiele, nach Hellerau zu einem Projekt, wo die beiden dankenswerterweise mitkommen dürfen. Genau, dann sind wir eine Woche als Familie dort vor Ort und wieder was ganz anderes. Also es ist irgendwie ein ständiges Jonglieren zwischen Beruf, Kind und irgendwie so Sachen wie irgendeiner Form von Ausgleich. Also auch natürlich Paarzeit miteinander, irgendwie mal Freunde zu sehen. Also die Zeit ist, ich würde sagen, mir war noch nie so wenig langweilig wie im letzten Jahr.
Aber gibt es nicht so bestimmte Punkte, die sich immer wieder wiederholen, wie zum Beispiel jeden Tag Finden musst du, ja. Ja gut, das ist sowieso, aber eine Stunde oder zwei Stunden lang üben, also tust du das überhaupt oder schreibst du dann jeden Tag eine Stunde, wie funktioniert so das Leben als freischaffende Künstlerin?
Ja, für mich ist das sehr verschieden. Also es ist sehr daran orientiert, was gerade ansteht. Ich mache ja auch sehr verschiedene Sachen. Und wenn zum Beispiel der Fokus darauf ist, dass gerade neue Musik entsteht, die ich schreibe, dann geht es viel mehr ums Komponieren als ums Spielen. Und wenn ich aber weiß, ich habe irgendwie bald ein Konzert und ich muss fit sein an meinem Instrument, dann weiß ich, dass das davor wieder mehr integriert werden muss in die Tage. Aber also es ist immer wie so eine Todsünde, das zu sagen, glaube ich. Aber ich habe kein festes Pensum, was ich jeden Tag übe. es ist auch nicht mein Approach am Instrument. Ich würde sagen, mich beschäftigt Musik jeden Tag, fast jeden Tag. Aber und auf die eine oder andere Art und Weise auch Musik zu kreieren. So, das sind irgendwie Sachen, die einfach nah an mir dran sind und die mich beschäftigen, die mich begeistern und wo ich Lust habe, beim Kinderwagen rumschieben, drüber nachzudenken sozusagen. Aber das heißt nicht, dass ich jeden Tag, und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, woher ich diese Zeit gerade haben soll, irgendwie zwei Stunden am Instrument übe. Für viele ist das unvorstellbar. Also es gibt da ganz andere Philosophien auf jeden Fall. Aber für mich funktioniert es sehr gut. Und ich weiß einfach, wie die Zeit zum Beispiel auch war, als das mein Prinzip war. Und ich weiß, dass ich viel besser spiele jetzt. Also für mich geht es mittlerweile da um ganz, ganz andere Sachen, als darum, jeden Tag ein bestimmtes Pensum zu absolvieren.
Na, ich denke mal, es geht ja, wenn ich es richtig einordne, oder wissen kann ich es nicht, aber geht es ja eigentlich auch um was von innen nach außen bringen und um Gefühle. Und am Ende, glaube ich, um Kreativität. Und Kreativität kann ja auch dann punktuell mal oder phasenweise eine ganz bestimmte Strenge brauchen und eine Dringlichkeit, zu der du sicher fähig bist, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Aber bei Kreativität kann ja manchmal auch eben, oder selbst eine Albumproduktion kann ja zu einem anderen Zeitpunkt auch bedeuten, dass man eben nichts bewusst macht, sondern einfach nur loslässt.
Mhm. Total. Und ich glaube, das ist auch oft der Teil, über den man nicht so viel redet, auch zum Beispiel in der Musikausbildung, weil es so schwer ist, darüber zu reden, denke ich mir. Also es ist eben leichter, über Wissen zum Beispiel zu reden oder über Technik zu reden. Ich glaube, ich habe in meinen 5 Jahren Musikstudium fast nie über diesen Ort gesprochen, an dem Improvisation passiert, an dem Kreativität passiert. Und ich habe es so vermisst. Also ich habe das viel später dann irgendwie oder woanders gesucht und dann auch für mich so gefunden. Aber ich glaube, es ist eigentlich auch so eine sensible Phase, wenn man eben in dieser Musikausbildung ist und auch versucht, diesen Zugang zur eigenen Stimme zu finden und das, was für einen selbst eben irgendwie stimmig scheint im Musikalischen, das ist ja was, das ist ja total der Weg, das weiß man ja irgendwie nicht sofort. Und ich finde, da gibt es sehr wenig Räume für und sehr wenig, vielleicht Begleitung. Also es gibt, finde ich, wenige Lernende, die in der Lage sind, einen darin wirklich zu begleiten und wirklich zu sehen, auch im eigenen Bild.
Wie könnte man da gut begleiten?
Also ich glaube, dass es vielleicht eine Neugier braucht auf der Seite der Lernenden und auch eine Offenheit, auch Mut, sich damit zu konfrontieren, dass man zum Beispiel, was man alles nicht weiß und wo man vielleicht, also dass man sozusagen nicht sein Schema F unterrichtet, sondern überlegt, was ist jetzt der nächste Schritt für diesen jungen Menschen, der hier vor mir steht und der für Musik brennt, aber seinen eigenen Weg finden möchte. Und ich weiß nicht, ich glaube, es hat viel zu tun mit Mut und Neugierde und auch eigentlich wirklich im Dialog. Auch Mut zu Augenhöhe.
Ich habe auch, also ich war 5 Jahre habe ich das Kunststudium auf der Akademie der Bildenden Künste gemacht und danach 4 Jahre war ich noch dort fürs Doktorat. Mhm. Und was sowieso nie definiert wurde in meinem Erleben, war Kunst. Mhm. Das war das Gespenst hinter dem Vorhang. Und das alles dominiert hat, aber nicht besprochen werden durfte oder konnte oder sollte. Wenn ich jetzt von den Unterrichtsfächern rede, weil natürlich unter den Studis hat das stattgefunden. Das noch surrealere war, dass Kreativität gar nicht existiert hat als ein zu besprechendes Fach. Mhm. Das ist für mich nachhaltig irritierend und ich habe da viel härtere Worte als du. Für mich ist das eigentlich ein Übergriff an den Studierenden, dass damit impliziert wird, dass jetzt in meinem Fall bildende Kunst, ich weiß es nicht, wie das ist bei Unis, wo Musik unterrichtet wird, aber dass, weil es ja auch tatsächlich bestimmte Formen von Musikmachen gibt, wo es um das Interpretieren geht, aber von denen, glaube ich, reden wir gerade nicht so stark. Also wo es darum geht, hier ist ein Stück und das ist abgeschlossen und du hast dich eigentlich nicht einzubringen auf eine bestimmte Art, sondern auf eine bestimmte andere Art, genau. Mhm. Aber wenn ich jetzt auf das Offenere hingehe, wie du gesagt hast, eben diese Neugier, dann denke ich mir, Kunst ist ja, ich glaube, das, was uns interessiert in diesem Gespräch, also uns dreien, behaupte ich jetzt, da stelle ich in den Raum, das ist ja Kunst als offenes System. Und wie du es auch gesagt hast, in meinen Worten, jede Stimme ist da ja inhärent automatisch schon gültig. Sie kann, sie muss vielleicht, sie profitiert vielleicht von einem bestimmten Schliff oder Zuschliff, aber nicht notwendigerweise.
Ja.
Weil wir wissen ja auch, dass es, also ich denke mir immer jetzt, weil wir zwei, Kevo und ich in Wien sitzen, Schiele war hier vor Ewigkeiten halt mal so groß und wir wissen nicht, wie sein Spätwerk ausgesehen hat, weil mit 30 war er schon immer da. Na, das heißt, vielleicht wäre es, gilt das halt als der Große, der so früh das entdeckt hat, ja keine Ahnung, was da vielleicht noch gekommen ist.
Ja.
Vielleicht viel Größeres. Also die Stimme ist ja manchmal von Anfang an schon einfach da.
Ja, absolut. Schiele ist schön.
Was da mal jetzt? Ich habe eh noch so viele Fragen.
Ich wollte auch noch was dazu sagen. Ich war nur gerade von Chile abgelenkt, aber ich wollte nur sagen, ich würde sogar sagen, es gibt keine geschlossenen Systeme. Also eigentlich, mich hat so lange beschäftigt, auch noch im Musikstudium und danach, was soll denn das sein, dieses Werk? Also was ist denn ein Werk? Worüber reden wir denn, wenn wir über ein Werk in der Musik sprechen? Ist das die Partitur? Ist es die Interpretation? Aber dann wäre es die Aufnahme, wenn es damals schon Aufnahmen gegeben hätte.
Ja,
und
super.
Ja, also das war natürlich, das hat mich ja dann auch total in meiner Forschung da begleitet. Und ich glaube, das war eigentlich auch der Ursprung für diese Forschung zur Improvisation im klassischen Konzert, weil ich so verwirrt war von dieser klassischen Ausbildung, in der ich die ganze Zeit mich dem Werk und der Autorität des Werkes oder des Genies des Werkes unterordnen sollte. Und ja, es gibt so viel dazu zu sagen.
Ja, ich habe auch gerade sehr viele Assoziationen. Boom. Eine eigene Folge dazu. Aber sag gern alles, was du möchtest. Also wir brauchen genau jetzt hier.
Naja, ich würde sagen, wenn es sozusagen nicht um Anbetung der Asche geht, sondern um die Erhaltung des Feuers, so wie dieses berühmte Goethe-Zitat ist, dann, oder ist Goethe oder ist Mahler, ich weiß nicht, irgendwie so. Mhm. Dann geht es eben darum, in Resonanz treten zu können zum Material. Und es geht eigentlich nie darum, sich einfach nur Material unterzuordnen. Und das ist auch nicht der Weg, wie Material Musik wird. Also Musik ist eben eine flüchtige Kunst in dem Moment. Und das Werk, das, was wir als Werk bezeichnen heutzutage und was sich so hin zum Notentext verschoben hat, das ist eben eine sehr, sehr große Überbetonung zu dieser Abstraktion des Notentextes. Und ich glaube, das ist unglaublich verwirrend, oder zumindest für mich war das lange sehr, sehr verwirrend, dass ich dachte, aber da steht doch gar nicht alles. Wie soll ich das denn? Also, okay, und dann weiß ich noch, der Prof sagt, man macht es so, und der sagt, so macht man es auf keinen Fall oder irgendwie sowas. Aber an sich ist doch da nur so ein Gerüst von Noten. Und klar, dann kriegt man nochmal einen anderen Zugang, wenn man, als ich angefangen habe, selber zu komponieren und auch für Streichquartettmusik zu schreiben und auch Musik zu schreiben, die zum Teil keinen Spielraum für Improvisation zum Beispiel vorgesehen hat. Da habe ich auch gemerkt, das ist eine andere Konfrontation mit dieser Thematik. Da habe ich etwas im Sinn, ich möchte es festhalten, ich möchte, dass es so, wie ich es mir vorstelle, aufgeführt wird. Okay, irgendwie so ein inneres Bild, was dann umgesetzt wird. Natürlich nervt mich das, wenn es dann jemand so spielt, wie ich es überhaupt nicht mir gedacht habe. Also irgendwie verständlich. Gleichzeitig, es bleibt komplex, irgendwie diese Thematik um den Werkbegriff, darum, wie wir mit diesen ominösen Werken umgehen. Und das ist wirklich komplex, weil ich bin auch nicht dafür, dass das Urheberrecht abgeschafft wird und Komponierende irgendwie keinen Schutz ihrer Werke genießen dürfen. Naja. Und
deine Sicht auf das Musikmachen als Frau haben wir uns in der Vorbereitung, Kevo und ich, haben uns gesagt, die wird wahrscheinlich kritisch realistisch sein. Und wie hat sich die vielleicht im letzten Jahr nochmal geändert?
Also meine Perspektive darauf, was es bedeutet, in dem Fall dann auch Mutter zu sein.
Genau.
Ja. Ich glaube, ich hatte natürlich Vorstellungen davon, was es bedeutet, Mutter zu sein. Und aber ich wusste es ja nicht. Und ich wusste nicht, was es bedeutet am Ende, auch wenn ich Freunde und Freundinnen habe, die schon Kinder haben und hatten zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, eine Sache, die ich auf jeden Fall sehr stark erfahren habe, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht lange Mutter, kann noch nicht so ausführlich aus dem Nähkästchen plaudern, würde ich sagen, aber das, was ich jetzt in dieser kurzen Zeit schon erlebt habe, ist auf jeden Fall, dass also diese extreme Form von Abhängigkeit, würde ich es schon nennen, und auch Verletzlichkeit, und ich glaube, ich bin schon eine sehr unabhängige Person und ich bin das auch gerne. Und ich war zum Beispiel der festen Überzeugung, dass ich auf keinen Fall quasi alleine ein Jahr zu Hause bleibe, wenn das Kind da ist. Und das, also das waren für mich so, es war für mich klar, dass wir uns das teilen, dass das aber auch bedeutet, dass ich dann wieder arbeite und mein eigenes Geld verdiene und dass mein Partner aber auch entlastet wird mit diesem Elterngeld, was man hat in den ersten Monaten und sich auch teilen kann in Deutschland. Und dann musste ich, glaube ich, feststellen, dass es schon eine sehr extreme Situation ist. Die Schwangerschaft natürlich auch schon, aber da war mein Spirit, glaube ich, noch anders. Also ich glaube, da war ich noch sehr wild entschlossen und ja, unstoppable sozusagen. Und habe auch noch relativ hochschwanger Konzerte gespielt. Und dann irgendwann zum Ende hin habe ich, glaube ich, ein letztes Konzert abgesagt, weil ich gemerkt habe, nee, ich brauche jetzt irgendwie den Moment, um nochmal innezuhalten. Ich brauche nochmal die Stille. Und dann zu erleben, wie das ist, mit einem ganz, ganz kleinen Wesen, was sehr angewiesen ist auf die Eltern und auch sehr auf die Mutter angewiesen ist am Anfang, zu leben und zu erleben, wie es ist, dass mein Körper heilen muss nach dieser extremen Situation und dieser ganzen Reise von der Schwangerschaft und zu erleben, wie sehr man da auch an den Rand seiner Kräfte kommen kann. Das hat mich, glaube ich, sehr, sehr demütig gemacht gegenüber dieser Thematik und ich habe mich auch geschämt, weil ich gemerkt habe, wie sehr diese misogynen Erzählungen natürlich auch, obwohl ich mich total als feministische Person bezeichnen würde, trotzdem auch in mir leben und irgendwie wie so ein unterschwelliges Narrativ, dass man vielleicht denkt, ja, aber ich krieg das hin. Also, ja, keine Ahnung, warum das für die, also, es, ja, es, bei denen ist irgendwie so anstrengend, aber ja, also so diese Richtung. Und ich glaube, da habe ich sehr viele, da durfte ich sehr viele Male eines Besseren belehrt werden. Und ich bin da auch dankbar für. Ich habe auch vorhin noch mal gedacht, die Erfahrung der Geburt machen natürlich nur die Frauen. Und es ist glaube ich, auch ein großer Übersetzungs-, eine große Übersetzungsherausforderung in dieser sehr patriarchal strukturierten Welt. Und so, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich quasi sehr auf mich zurückgeworfen wurde in diesem Erleben, dass wir extrem aufeinander angewiesen sind als Lebewesen und dass wir andere brauchen und dass wir nicht immer in einem Zustand sind, wo wir vermeintlich unabhängig agieren. Und ja, und ich glaube, dass eigentlich also aus dieser Vorahnung auch dieses Kompositionsprojekt, was jetzt zu einem Albumprojekt wird, geboren ist unter diesem Titel Care Works, weil ich da schon, das habe ich beantragt, da war ich noch schwanger, habe ich Gelder vom Senat bekommen, um diese Kompositionen, an diesen Kompositionen zu arbeiten. Und das begleitet mich eigentlich jetzt auch seit mein Sohn da ist. Und ich glaube, deswegen ist es so zentral geworden für mich als Thema, weil diese Erzählung der Unabhängigkeit eben so, ja, so omnipräsent ist und auch so verführerisch irgendwie. Also es ist irgendwie so cool, wenn man unabhängig ist und es fühlt sich auch so gut an. Und es gibt irgendwie so viele, die das so behaupten von sich und darin dann irgendwie eine Stärke suggerieren. Und dann diese anderen Erfahrungen zu machen, die einfach grundmenschlich sind, die uns alle betreffen, die uns erzählen, wo wir herkommen und auch wohin wir gehen. Und ja, und darin einfach zurückwerfen auf die Realität, dass wir eben nicht unabhängig sind. Ich glaube, das war und das ist auch noch immer für mich eine sehr, sehr große Lektion. Und ich glaube, ich sehe jetzt klarer, wie es ist. Und ich glaube, dass diese anderen Behauptungen nur überleben können in einer Welt, die im Hintergrund diese vermeintliche Unabhängigkeit erlaubt. Und das ist natürlich total politisch und birgt auch sehr viel gesellschaftlichen Sprengstoff. Und Ja, ich glaube, um zurückzukommen zu der Frage, ist es so, dass ich eigentlich so eine neue Power daraus gewonnen habe, diese Perspektive zu haben auf das Leben. Und ich natürlich weiß, dass viele andere Frauen das darüber auch bekommen können. Und natürlich auch Männer, die es vielleicht über andere Erlebnisse ja erleben können. Also ich glaube, inzwischen verstehe ich einerseits, dass es so ein unglaubliches Kapital ist, diese Erfahrung zu machen. Und andererseits steht es natürlich in so krassem, grellen Kontrast zu Diskriminierung in dem Kontext. Und auch dazu, wie schwer es einem zum Teil gemacht wird, Sorge, Verantwortung und kreatives Schaffen so miteinander zu vereinen. Und ja, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum.
Ja, na, man ist halt, ich meine, es gibt ja gesellschaftliche Unterstützung, aber ich denke mir immer, schaut so die gesellschaftliche Unterstützung aus, wenn Familiengründung einen sehr, sehr hohen Wert hätte, dann kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, Nichtbesteuerung von Großkonzernen hat einen sehr, sehr hohen Wert.
Ja.
Und,
absolut.
Ja, wie geht es dir, wenn du sagst, du bist jetzt quasi nicht mehr unabhängig, so, du bist jetzt für ein Lebewesen verantwortlich?
Ja, also ich finde es schon sehr schön. Ich habe mir es auch sehr, sehr lange schon vorgestellt oder gewünscht. Also ich hatte irgendwie einen sehr starken Kinderwunsch eigentlich schon lang. Und es ist natürlich auch sehr anstrengend manchmal. Und es ist bestimmt das Anstrengendste, was ich je gemacht habe in meinem Leben. Aber es ist irgendwie gut. Also ich merke schon, dass es für mich was sehr... Für mich fühlt es sich sehr sinnvoll, also sinnstiftend an, dass ich einen Menschen ins Leben begleite. Und auch deshalb, also ich glaube, ich darf es auch so erleben, weil ich Unterstützung habe. Und nicht nur Unterstützung habe, sondern weil ich auch einen Partner habe, der sich genauso kümmert und mir zum Beispiel erlaubt, dass, also erlaubt, genau, das wäre es ja, also mir die Zeit erlaubt, dass ich Zeit habe, eigentlich nach irgendwie 3 Monaten nach Geburt mich anderen Sachen zu widmen. Einfach weil klar ist, ich verdiene auch mein Geld und ich bin 0,0 von ihm abhängig finanziell. Natürlich bin ich total von ihm abhängig, dass wir das zusammen machen. So, aber ich würde auch, also wenn, es sind dann vielleicht auch die Hormone oder die Bindungshormone oder was weiß ich, aber wenn ich irgendwie dann unterwegs bin, nach einer Zeit, denke ich, also freue ich mich auch, ja, ich weiß, ich komme nach Hause und da ist mein Baby sozusagen. Also es ist auch eine süße Abhängigkeit darin, würde ich sagen, oder aufeinander angewiesen sein. Aufeinander
ein unsichtbares Band, das euch verbindet, das immer da ist.
Absolut, ja.
Eine String.
Ja, strings attached sozusagen.
wir haben hier ein bisschen das Problem, dass wir über der Zeit sind. Das ging wirklich schnell vorbei.
Ja, fand ich auch.
Und ich habe, einerseits haben wir hier ungelogen Dutzende Fragen, die nicht gestellt wurden. Aber ich glaube, wir haben trotzdem ein wirklich tiefgreifendes Gespräch mit dir geführt. Und ich habe mich so verbunden gefühlt. Und
danke.
Mich macht das total glücklich. Ich spüre große Dankbarkeit, Maria.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir diesen Raum miteinander teilen durften.
Ich bin am Schluss nie fertig, weil ich sage dann immer, der Christian fängt immer an so, es ist jetzt vorbei, aber dann sage ich immer, nein, nicht Christian, mit mir. Wir haben jetzt nämlich ein neues Format rausgebracht oder bringen es gerade raus und das heißt Wordrap. Da kommen dann alle Fragen, die ich nicht gestellt habe und du musst nur ganz kurz antworten.
Oder ja, mega.
Damit Let's ich auch it. Noch...
Ich verrenne mich sonst auch immer so.
Maria, wann fühlst du dich am lebendigsten? Was gibt dir Energie?
Musik machen.
Wie fühlt sich Improvisation für dich an?
Frei.
Was kann man von dir lernen?
Vielleicht in Verbindung sein.
Was weißt du heute, was du vor 10 Jahren nicht wusstest?
Es wird alles immer besser.
Was machst du, wenn du traurig bist oder Angst hast?
Ich spreche mit Leuten, die mir nah sind.
Was war oder ist deine größte Errungenschaft im Leben?
Oi. Ich glaube, dass ich einfach meinen Weg gehe.
Wo in deinem Körper spürst du Musik am meisten?
So im Oberkörper, glaube ich.
Was war das Mutigste, was du jemals gemacht hast?
Ein Kind kriegen.
Okay, letzte Frage. Was bedeutet Erfolg für dich?
Ich glaube, Zufriedenheit in dem Prozess, in dem Weg, den man geht. Ja.
Sehr gut. Ja. Danke, danke für diese Abschlussrubrik.
Sehr gerne. Und
zum Abschluss gibt es immer noch Geschenke. Du bist jetzt leider nicht im selben Raum. Ich habe trotzdem welche gekauft.
Ich gebe euch meine Adresse.
Ja. Ja.
Alternativ auch einen Christian aus dieser Dreierrunde benennen, der deine Geschenke bekommt an deiner Stadt.
Nein, das passt schon. Ich mache jetzt einen Sound.
Was heißt, das passt schon?
Die Mary kriegt's. Ich möchte einen Sound machen und du musst erraten, was es ist.
Oh, wow. Ein Buch.
Ja. Yeah. Yeah. Sehr gut. Und immer gedacht, du musst dir was kaufen mit Reichtum, weil du bist Mary the Richest.
Exactly.
Und du heißt auch reich und so. Und jetzt habe ich da ein Buch gekauft, das heißt Reich wie Buddha. Was ein gutes Leben wirklich braucht.
So wie Butter oder wie Buddha?
Buddha.
Weil das ist in Österreich, wir können mit dem B und P nicht umgehen. Deswegen
reich
sagen
wie Butter.
Wir,
ja, könnt ihr das schreiben, bitte? Ja.
Ich zitiere ein bisschen was, du bist reich wie Buddha, wenn du Reichtum nicht mit Besitz verwechselst. Ja. Mhm. Da kommen ein paar Lebensweisheiten und wer weiß.
Ja, schön.
Ja, wenn dein Vertrauen größer ist als deine Angst. Sehr schön. Und dann habe ich dir noch was mitgenommen. Was ist es?
Süßigkeiten.
Wow, bitte. Die Soundexpertin.
Wirklich beeindruckend.
Ich habe dir Schokogoldtaler mitgenommen für Richness. Alles Liebe steht drauf.
Ich würde es dem nächstbesten Christian schenken. Sie braucht das nicht.
Milchschokolade mit Haselnusscreme-Füllung von der Firma Niemetz, Österreich.
Wir werden von niemandem gesponsert, trotzdem erwähnen wir die Leute immer, weil wir irgendwann die Hoffnung haben, dass irgendwann, weiß nicht,
irgendwer
kommt.
Irgendwer sagt, okay, wir sponsern
vielleicht
euch
im Nachhinein, ja.
Irgendein Butterfabrikant oder so.
Ja. Die Deutsche Post kennt uns auch sponsern. Ja. Das schicken wir jetzt nämlich rüber. Passt.
Okay, Maria.
Schön. Hey, vielen Dank.
Danke für die Zeit.
Danke euch.
Danke für die Offenheit, Vulnerabilität. Mm. Wir haben viel lernen dürfen. Suzuki.
Danke.
Du wirst es ausweiten. Wir wissen auch schon wie. Du hast es uns erklärt.
Mhm.
Ja, jetzt ist, in Wirklichkeit hören wir jetzt schon den Jingle. Du.
Liebe Grüße nach Berlin und liebe Grüße ans Baby.
Ja, genau. Danke. Auch zu deinem Baby.
Danke. Baby Connection.
Okay. Cool. Mach's ganz gut.
Mach's gut. Also, liebe Grüße an deinen Partner.
Ciao, bye-bye.
Tschüss. Ciao.
Audiamo Plus. Wir hören uns.